Nun freut euch, liebe Christengemein, und lasst uns fröhlich springen, dass wir getrost und all in ein mit Lust und Liebe singen. Lied 273, die Strophen 1 bis 3, 5, 7 und 10. im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir beten miteinander den Psalm 100. Sie finden ihn unter der Nummer 126 in Ihrem Kirchengesangsbuch. Ich bete Römisch 1 und Sie beten Römisch 2. Jauchzt ihm alle Lande, dient ihm mit Freunden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Kommt zu seinen Toren mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang, dankt ihm, preist seinen Namen. Er sei dem Vater zum Sündenbekenntnis zwei Worte von Martin Luther selbst. Zum einen, Gott begehrt nichts mehr von uns, denn dass man Großes von ihm erbittet. Und zum anderen, schüttet euer Herz vor ihm aus, klagt nur frei, verbergt ihm nichts. Es sei, was es wolle, so werft's mit Haufen heraus vor ihn. Und dies wollen wir nun in der Stille tun, denn wir wissen, wir können mit unseren Gedanken und Gefühlen und Taten vor Gott nicht bestehen. Und deshalb bedürfen wir jeden Tag neu wieder der Vergebung. In diesem Bekenntnis bringen wir alle Nöte und alle Schuld vor Gott, die uns belasten und trennen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Der allmächtige Gott, vergebe uns unsere Sünden und führe uns zu ewigem Leben. Wir singen das Lied 224, Ehre sei Gott. zum Gebet wiederum zwei Worte von Martin Luther selbst. Zum einen, hier stehe ich nun und kann nicht anders. Und zum anderen, kurz soll man beten, aber oft und stark. Die Schweizerische Liturgiekommission hat deshalb 1998 ein kurzes und starkes Gebet nach Martin Luther verfasst, das wir in diesem Lutherjahr öfter miteinander beten wollen. Wir sammeln unsere Gedanken und Gefühle zum Gebet. Wer bin ich? Wo stehe ich? Worin habe ich ersagt? Wo hatte ich Erfolg? Auf solche Fragen suchen wir Antwort. Wir werden sie nicht finden, ohne dich, Gott, ohne dein richtendes und dein rettendes Wort. Darum bitten wir dich, komm und sprich zu uns. Hilf uns, die Wahrheit erkennen und annehmen. Die Wahrheit unserer Schuld und die Wahrheit deiner Gnade. Wir bitten dich im Vertrauen auf Jesus Christus. Amen. Der Herr sei mit euch. Hören wir das göttliche Wort in zwei Lesungen. Auf jede Lesung antworten wir mit dem Lied 229, Halleluja, lobt Gott.
Die Liebe als Erfüllung des Gesetzes, Römer 13, Vers 8 bis 10. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, in 2. Mose, Kapitel 20, Vers 13 bis 17, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst, in 3. Mose, Kapitel 19, Vers 18. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Halleluja.
Vom Tun des göttlichen Willens, Matthäus 7, Vers 12 und 15 bis 20. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man denn Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen.
Das Glaubensbekenntnis gehört bei Luther anders als bei unserer Zürcher Kirche seit dem 19. Jahrhundert substanziell mit dazu. Deshalb singen wir vom Glauben und wir sprechen zwischen den Strophen das Glaubensbekenntnis. Wir singen Lied 271, die Strophen 1 bis 3. Ich glaube. Das Glaubensbekenntnis. Das gemeinsam gesprochene Glaubensbekenntnis dient der Vergewisserung unseres christlichen Glaubens. Es macht deutlich, wir als Einzelne sind hineingenommen in die weltweite und zeitübergreifende christliche Gemeinschaft. Das apostolische Glaubensbekenntnis, wie wir es jetzt gleich bekennen, ist in der vorliegenden Form im 5. Jahrhundert entstanden. Der Druckteufel, und Luther hat ja bekanntlich mit dem Teufel gekämpft, hat sich allerdings in die bei ihnen eingedruckte Version eingeschlichen. Ein Bekenntnis ist doppelt aufgeführt, nämlich dass Jesus Christus am dritten Tage von den Toten auferstanden ist. Vielleicht ist dies kein Zufall. Fällt uns doch gerade diese Teile des Glaubensbekenntnisses besonders schwer. Wir bekennen es um heute doppelt, genauso wie Sie es vor sich haben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ja, ich glaube, und darum singen wir die Strophen 4 bis 6 des Lieds 271. Liebe Gemeinde, ich hoffe, Sie fühlen sich inzwischen wohl in dieser Liturgie, die wirklich an Luther und seine deutsche Messe und an drei Liturgien aus Dresden, Bayern und Hessen-Nassau angelehnt ist. Und deshalb begrüße ich Sie auch jetzt hier erst persönlich. Herzlich willkommen. Es freut mich sehr, dass Sie zu diesem Gottesdienst gekommen sind. Ich will Sie auch in der Predigt weiter herausfordern mit etwas Fremdem, nämlich mit einem Original-Luther-Text, den ich Ihnen gekürzt, dass es nicht zu lange dauert und dass es etwas verständlicher ist, vortragen möchte. Es ist der Text von der Freiheit eines Christenmenschen. Luther hat diesen Text 1520 geschrieben und er gilt als einer seiner bedeutendsten, vor allem deshalb, weil die vier Soli, Solus Christus, allein durch Christus, Sola Scriptura, allein durch die Schrift, Sola Fide, allein durch den Glauben und Sola Gratia, allein durch die Gnade, besonders deutlich zum Ausdruck kommen. Wenn Sie also diese Herausforderung annehmen und mich jetzt dann auf der Kanzel nur mit Original-Luther-Text hören, können Sie diese vier Alleinstellungsmerkmale der Reformation auf Ihr Leben beziehen. Achten Sie dafür nur darauf, wenn Luther von Werken spricht, was bedeutet das in Ihrem Leben? Wo handeln und leisten Sie etwas? Aus welcher Motivation und mit welcher Absicht? Und wie steht dieses Handeln und Leisten in Bezug zu Ihrem Glauben? Von der Freiheit eines Christenmenschen. Dreißig Thesen. Zum Ersten. Damit wir gründlich erkennen, was ein Christenmensch ist und wie es mit der Freiheit steht, die Christus ihm gegeben hat, will ich zwei Sätze aufstellen. Der erste: Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Der zweite: Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Diese zwei Sätze liegen klar bei Paulus vor. 1. Korinther 9: Ich bin frei in allen Dingen und ich habe mich zu jedermanns Knecht gemacht. Ebenso Römer 13: Ihr sollt niemandem etwas schuldig sein, außer dass ihr einander liebt. Liebe aber, die ist dienstbar und untertan dem, wen oder was sie liebt. Zum Zweiten: Um diese beiden widersprüchlichen Redensweisen von der Freiheit und der Dienstbarkeit zu verstehen, müssen wir daran denken, dass ein jeder Christenmensch von zweierlei Natur ist, von geistlicher und leiblicher. Nach der Seele sind wir ein geistlicher, neuer Mensch, innerer Mensch genannt. Nach Fleisch und Blut aber bleiben wir ein leiblicher, alter und äußerer Mensch. Zum Dritten: Zuerst nehmen wir uns des inwendigen, geistlichen Menschen vor, um zu sehen, was gehört dazu, dass wir ein freier und rechter Christenmensch sein können. Hier ist es offensichtlich, dass kein äußerliches Ding uns frei macht, wie immer dieses äußerliche Ding heißen möge. Denn das Rechtsein und die Freiheit, wie umgekehrt auch unsere Bosheit, unsere Gefangenschaft, sind nicht leiblich und sind nicht äußerlich. Zum Vierten: Dementsprechend hilft es unserer Seele nichts, wenn unser Leib sich in Kirchen und an heiligen Orten aufhält. Ebenso wenig, wenn wir leiblich beten, fasten, pilgern und gute Werke tun. Es muss etwas ganz anderes sein, was unserer Seele Rechtsein und Freiheit gibt. Denn alle diese genannten Tätigkeiten und Handlungsweisen kann auch ein böser Mensch an sich haben und ausüben. Auch ein Blender und auch ein Heuchler. Zum Fünften: Es hat die Seele deshalb nichts anderes, worin sie leben kann, recht, frei, als Christ und Christin, als das Evangelium, das Wort Gottes von Jesus Christus gepredigt. Denn er sagt selbst in Johannes 11: Ich bin das Leben und die Auferstehung. Ebenso in Johannes 17: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und sogar in Matthäus 4: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von allen Worten, die aus dem Mund Gottes gehen. Zum Sechsten: Fragst du aber, was ist denn das Wort Gottes, das eine so große Gnade gibt? Und wie soll ich es gebrauchen? Dann lautet die Antwort: Zum einen, es ist nichts anderes, als dass du deinen Gott zu dir reden hörst und er dir sagt: Dein Leben, und deine Taten sind nichts vor Gott. Aber dann auch zum anderen, damit du aus diesem Verderben herauskommst, stellt er Jesus Christus hinzu und der lässt dir durch sein Wort sagen, du sollst mit demselben festen Glauben dich ihm ergeben und auf ihn vertrauen. Und das heißt, so sollen dir um deines Glaubens willen alle deine Sünden vergeben sein, dein Verderben überwunden sein und du sollst gerecht, wahrhaftig, befriedet, recht sein. So wie Paulus in Römer 1 sagt, ein gerechtfertigter Christ lebt nur von seinem Glauben. Und in Römer 10, Christus ist das Ende aller Gebote für die, die an ihn glauben. Zum siebten, darum soll von Rechts wegen aller Christen einziges Werk und Übung sein, dass sie das Wort und Christus in sich recht bilden, üben und stärken. Kein anderes Werk kann einen Christen machen. Und das heißt, der Glaube, in dem kurz und knapp die Erfüllung aller Gebote besteht, wird alle diejenigen, die ihn haben, im Überfluss rechtfertigen, dass ihr nichts braucht, um gerecht und gut zu sein. Zum achten, wie geht es aber, dass der Glaube allein uns gerecht machen und ohne alle Werke solchen Reichtum geben kann, da uns doch in der Schrift, in der Bibel, so viele Gesetze, Gebote und Ordnungen und Handlungsweisen vorgeschrieben sind. Hier ist sorgfältig zu beachten, dass die ganze Heilige Schrift in zweierlei Worte aufgeteilt ist, nämlich zum einen Gebot oder Gesetz Gottes und zum anderen Verheißung und Zusage. Die Gebote lehren und schreiben uns vor mancherlei gute Werke. Aber damit sind diese guten Werke noch nicht geschehen. Sie weisen wohl an, aber sie helfen nicht. Sie lehren, was man tun soll, aber sie geben keine Kraft dazu. So beweist etwa das Gebot, du sollst keine böse Begierde haben, dass wir allesamt Sünder sind. Kein Mensch vermag, ohne böse Begierde zu sein. Er tue, was er will. Und ebenso ist es mit allen anderen Geboten. Sie zu erfüllen, ist für uns Menschen unmöglich. Und darum zum neunten, wenn nun der Mensch aus den Geboten sein Unvermögen gelernt hat, so ist er, wie geht es Ihnen, recht gedemütigt. Er findet nichts in sich, wodurch er gerecht werden könnte. Darum gibt es den Glauben. Glaubst du, so hast du. Glaubst du nicht, so hast du nicht. Denn was dir unmöglich ist, mit allen Werken der Gebote, das wird dir leicht und kurz im Glauben. Zum zehnten, ein Vergleich. Ebenso wie das Eisen durch die Vereinigung mit dem Feuer glutrot wird wie das Feuer, so wird auch die Seele durch das Wort von Christus wie das Wort. So sehen wir, dass ein Christenmensch an Glauben genug hat, dass er kein Werk braucht, um gerecht zu sein. Zum elften, weiter verhält es sich mit dem Glauben so. Wer einem anderen Menschen glaubt, der glaubt ihm darum, weil er den anderen Menschen für einen gerechten, glaubhaften Menschen ansieht. Und so ist es umgekehrt die größte Schmach, wenn er einem anderen Menschen als unzuverlässigen, lügenhaften oder leichtfertigen Menschen ansieht. Und genau gleich verhält es sich mit Gott. Wenn die Seele Gottes durch unser Wort für wahrhaftig gehalten wird, dann tun wir Gott die allergrößte Ehre an, die wir ihm antun können. Zum 12. Der Glaube gibt nicht nur so viel, dass die Seele dem göttlichen Wort gleich wird, sondern er vereinigt unsere Seele mit Christus wie eine Braut mit dem Bräutigam. Und aus dieser Ehe folgt, wie Paulus sagt, dass Christus und die Seele ein Leib werden. So werden beide Güter eins, das Gelingen und das Unglück aller Dinge. Zum 13. Hier siehst du aber, aus welchem Grund dem Glauben zu Recht so viel zugeschrieben wird. Denn Gott will nicht anders geehrt werden, als dass ihm die Wahrheit zugeschrieben werde, wie er wahrlich ist. Das aber, liebe Gemeinde, tun keine guten Werke, sondern allein der Glaube aus dem Herzen. Zum 14. Damit wir weitersehen, was wir in Christus haben und welch ein großes Gut es ist, ein rechter Glaube zu haben, muss man wissen, und das ist entscheidend, sein Reich ist nicht irdisch. Es besteht nicht aus irdischen, sondern aus geistlichen Gütern. Als da sind Wahrheit, Weisheit, Friede, Freude, Seligkeit und so weiter. Und dementsprechend besteht das Priestertum nicht in äußerlichem Verhalten, nicht in Kleidern, wie wir sie bei den Menschen sehen, sondern es besteht unsichtbar im Geist. Zum 15. Und das geschieht so, dass ein Christenmensch durch den Glauben so hoch über alle Dinge erhaben wird, dass er geistlich ein Herr über alle Dinge wird. Und es kann ihm kein Ding auf dieser Welt schaden. Ja, es muss ihm alles untertan sein und ihm helfen zur Seligkeit. So wie Paulus in Römer 8 lehrt, alle Dinge müssen den Auserwählten zum Besten dienen. Zum 16. Durch sein Königtum ist der Christenmensch deshalb aller Dinge mächtig und durch sein Priestertum ist er gottesmächtig, denn Gott tut, was der Christenmensch bittet und will, so wie es im Psalm da steht, Gott tut den Willen derer, die ihn fürchten, und erhört ihr Gebet. Zum 17. Wenn du nun fragst, was ist der Unterschied zwischen Priestern und Laien in der Christenheit, so lautet die Antwort, die Heilige Schrift kennt keinen Unterschied, außer dass sie Diener, Knechte und Haushalter sind, die Christus, den Glauben und die christliche Freiheit predigen sollen. Zum 18. Aus all dem lernen wir, dass es nicht genug gepredigt ist, wenn man Christi Leben und Werk oberflächlich nur als eine historische Geschichte predigt, geschweige denn, dass man ganz von ihm schweigt und die Lehre von anderen Menschen predigt. Aber er soll und er muss so gepredigt werden, dass mir und dir der Glaube daraus erwachse und erhalten werde. Und dieser Glaube wird daraus erweckt und erhalten, dass mir gesagt wird, warum ist Christus gekommen? Wie kann man sich seiner bedienen? Wie kann man sich seiner zunutze machen? Und was soll er mir gebracht und gegeben haben? Zum 19. Das sei nun genug gesagt vom inneren Menschen. Nun kommen wir zum anderen Teil, auf den äußeren Menschen zu sprechen. Hier wollen wir nun all denen antworten, die sich an der vorangegangenen Rede, Predigt ärgern und vielleicht sprechen, ha, wenn der Glaube alle Dinge ausmacht und es allein auf den Glauben ankommt, um ausreichend gerecht zu sein, warum soll ich dann die guten Werke tun? Dann wollen wir guter Dinge sein und nichts tun. Nein, lieber Mensch, so ist es nicht. Es verhielte sich zwar so, wenn du nur ein innerlicher Mensch wärst und ganz geistlich und innerlich geworden wärst, das wird aber bis zum jüngsten Tag nicht geschehen. Es ist und bleibt auf Erden nur ein Anfang, nur ein Zunehmen, das erst in jener Welt vollendet wird. Und daher gehört hierher, was vorher gesagt wurde. Ein Christenmensch ist nicht nur frei, sondern auch ein dienstbarer Knecht und jedermann untertan. Und das heißt, weil sie frei sind, bedeutet das nicht, dass sie nichts tun müssen. Denn wenn wir Knechte sind, dann müssen wir allerlei tun. Und wie das zugeht, wollen wir nun sehen. Zum 20. Obwohl der Mensch innerlich und nach seiner Seele durch den Glauben voll gerechtfertigt ist und wir alles haben, was wir haben müssen, so bleiben wir doch in diesem Leben leiblich. Und wir müssen unseren eigenen Leib regieren und mit anderen Leuten umgehen. Und da heben nun die Werke an. Hier dürfen wir nicht faul sein. Hier dürfen wir nicht müßig gehen. Da müssen wir unseren Leib fürwahr mit Fasten, mit Wachen, mit Mühen und mit maßvoller Zucht bewegen und üben, damit wir dem inneren Menschen und dem Glauben gehorsam sind und der Leib ihm gleichförmig werde, dass der Leib, unser Leib, unseren inneren Menschen nicht daran hindert, denn sie kennen das. Unser Leib widerstrebt in seiner Art dem, was wir denken und fühlen, wenn er nicht gezwungen wird. Denn der innere Mensch ist mit Gott einig, fröhlich und bereitwillig. Aber er findet in seinem eigenen Fleisch und Blut einen widerspenstigen Willen, der Welt dienen will und sucht, wozu es ihn gelüstet. So wie Paulus in Römer 7 sagt, ich habe eine Lust am Willen Gottes und meinem inneren Menschen, ebenso finde ich aber einen anderen Willen in mir und der will mich mit Sünden gefangen nehmen. Daher züchtige ich meinen Leib und treibe ihn in den Gehorsam, damit ich, der ich ja die anderen auch lehren will, nicht selbst verwerflich werde. Zum 21. Aber, liebe Gemeinde, diese Werke dürfen nicht in der Meinung geschehen, nein, sie dürfen nur in der Meinung geschehen, dass der Leib gehorsam und von seinen bösen Geistern gereinigt werde. Denn während unsere Seele rein ist durch den Glauben und Gott liebt, will sie ja gern, dass auch alle Dinge rein sind. Zuerst unser eigener Leib. Und daraus können sie das Maß der Beschränkung entnehmen, den Leib zu üben und zu züchtigen. Denn der Mensch fastet, wacht und müht sich nur so viel, wie er sieht, dass es für den Leib notwendig ist, um unseren Mutwillen zu zügeln. Und darum zum 22. Beispiele. Das Werk des Christenmenschen soll nicht anders aussehen als das Werk von Adam und Eva, wovon in Genesis 2 geschrieben steht, dass Gott den Menschen ins Paradies setzt, damit er es bearbeite und bewahre. Aber Sie wissen, Adam war vor Gott ohne Sünde. Durch sein Arbeiten und Bewahren musste er also nicht gut und gerecht werden. Doch damit er nicht faul werde und nicht müßig ginge, gab ihm Gott zu schaffen, das Paradies zu bepflanzen, zu bebauen und zu bewahren. Also, lauter freie Werke und keines nur darum getan, außer um Gott zu gefallen. Ebenso bedarf es für uns heute das Werk eines gläubigen Menschen, weil wir durch den Glauben aufs Neue ins Paradies versetzt worden sind, Werke, damit wir nicht faul werden und müßig gehen und unseren Leib bearbeiten und bewahren. Darum sind es freie Werke, allein Gott zu gefallen, uns befohlen. Zum 23. Folgende Sprichworte sind wahr. Gute und gerechte Werke machen niemals einen guten und gerechten Menschen, sondern ein guter Mensch macht gute und gerechte Werke. Und ebenso schlechte Werke machen niemals einen schlechten Menschen, sondern ein schlechter Mensch tut schlechte Werke. Und daher, liebe Gemeinde, muss stets zuerst die Person gut und gerecht sein, vor allen unseren Werken. Und dann müssen gute und gerechte Werke folgen von der guten und gerechten Person. Und jetzt, gleich wie es Christus sagt, Sie haben es in der Lesung gehört, ein schlechter Baum trägt keine gute Frucht und ein guter Baum trägt keine schlechte Frucht. Wie nun die Bäume eher da sind, müssen die Früchte die Bäume weder gut noch schlecht machen, sondern die Bäume machen die Früchte. Und so muss auch der Mensch in seiner Person zuerst gut und gerecht sein, ehe er etwas Gutes oder Böses tut. Dasselbe sehen wir übrigens bei den Handwerkern. Ein gutes oder schlechtes Haus macht keinen guten oder schlechten Zimmermann, sondern umgekehrt, ein guter oder schlechter Zimmermann macht ein schlechtes oder gutes Haus. Das heißt, kein Werk macht einen Meister nach dem, was das Werk ist, sondern wie der Meister ist, so ist auch sein Werk. Liebe Gemeinde, ebenso verhält es sich mit den Werken von uns Menschen. Wie es mit uns steht, im Glauben oder Unglauben, danach sind unsere Werke gut oder schlecht und nicht umgekehrt. Zum 24. Wer gute Früchte haben will, muss mit dem Baum beginnen und ihn gut setzen. Ebenso, wer gute Werke haben will, darf nicht mit den Werken beginnen, sondern mit der Person. Beginnen wir mit uns selber, die wir die Werke tun sollen. Und die Person, die macht niemand gut als allein der Glaube. Das ist gewiss wahr. Die äußeren Werke zeigen an, wer gerecht ist und wer böse ist. So wie Christus sagt in Matthäus 7, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Zum 25. Aus dem allen ist, hoffe ich, leicht zu verstehen, inwiefern gute Werke zu verwerfen sind oder nicht zu verwerfen. Es geht um den falschen Zusatz und um die verkehrte Meinung, die darin stecken, dass wir gerecht und gut sein wollen, um selig zu werden. Wenn das so ist, sind sie zu verurteilen. Zum 26. Jetzt wollen wir von weiteren Werken sprechen, die der Christenmensch im Verhältnis zu anderen Menschen tut. Denn der Mensch lebt ja nicht nur für sich allein, sondern unter anderen Menschen auf Erden. Und darum kann er nicht ohne Werke gegen diese sein. Ja, wir müssen mit anderen Menschen reden und mit ihnen zu schaffen haben. Und darum soll seine Meinung in allen Werken nur daraufhin ausgerichtet sein, dass er anderen Leuten damit diene und nützlich sei. Also, nichts anderes sollen wir uns vornehmen als das, was für den anderen nötig ist. Das ist ein wahrhaftiges Christenleben. Und da geht der Glaube mit Lust und mit Liebe zu Werke, so wie Paulus die Galater lehrt. Dazu führt der Christus als Beispiel an und sagt, seid ebenso gesinnt, wie ihr es an Christus seht, welcher, obgleich er in göttlicher Gestalt war und für sich selbst genug hatte, sich doch allen entäußerte, gelitten hat und also, obwohl er frei war, doch um unseretwillen Knecht geworden ist. Zum 27. Darum soll ein Christenmensch, und liebe Gemeinde, damit sind Sie gemeint, wie Christus sein, erfüllt und zufrieden, sich an seinem Glauben genügen lassen, diesen immer mehren, worin unser Leben, unsere Gerechtigkeit und unsere Seligkeit besteht. Und dabei so denken, wohlan, mein Gott hat mir, unwürdiger Mensch, ohne dass ich es verdiene, rein umsonst und aus bloßer Barmherzigkeit, durch und in Christus, vollen Reichtum der Gerechtigkeit und Seligkeit gegeben, so dass ich weiter nichts zu tun brauche, als zu glauben. Und nun will ich, weil ich einen solchen Gott habe, der mich mit seinen Gütern so überschüttet hat, umgekehrt, frei, fröhlich und umsonst tun, was Gott wohlgefällt. Sieht, so fließt aus dem Glauben die Liebe zu Gott und aus der Liebe ein freies, bereitwilliges, fröhliches Leben, das dem Nächsten dient, umsonst. Denn gleich wie unser Nächster Not leidet und uns bedarf, so haben wir gelitten und von Gott in seiner Gnade etwas erhalten. Und da sehen wir, was für ein hohes, edles Leben das christliche Leben ist, was derzeit in aller Welt nicht allein da niederliegt. Nein, es ist weder bekannt, noch wird es gepredigt. Und darum zum 28. In diesem Sinne sollen auch alle Werke der Priester getan werden, dass jeder seines Standes allein verpflichtet das tut, was gilt, den anderen ein Beispiel zu geben. Und in diesem Sinne gebietet Paulus in Römer 13 und Titus 3 auch, dass wir Christen der weltlichen Gewalt untertan sind und zur Verfügung stehen. Wer nur über dieses Verständnis verfügt, der kann sich leicht auf die unzähligen Gebote und Gesetze von Kirche und Staat einrichten. Denn ein freier Christ spricht so, ich will fasten, beten, dies und das tun, was geboten ist, nicht, weil ich es brauche oder dadurch gerecht und selig werde, sondern ich will es den Kirchen, der Gemeinde oder meinen Mitmenschen zuliebe tun, als Beispiel und Dienst, gleich wie Christus mir zuliebe viel Größeres getan hat und gelitten hat, was ihm noch viel weniger nötig war. Und wenn auch die Unterdrücker Unrecht tun, solches zu fordern, schadet es mir doch nicht, außer es ist gegen Gott. Zum 29. Hieraus, so hoffe ich, liebe Gemeinde, kann jeder und jede von Ihnen ein sicheres Urteil und eine Unterscheidung gewinnen für alle Werke und Gebote, auch darüber, welches Blinde, Verrückte und welches Rechtsinnige höhere geistliche Würdenträger sind. Denn welches Werk nicht darauf ausgerichtet ist, dem anderen zu dienen, so ist es nicht ein gutes christliches Werk. Zum letzten und 30. Aus all dem ergibt sich die Folgerung. Ein Christenmensch lebt nicht in sich selbst, sondern in Christus und in seinem Nächsten. In Christus durch den Glauben und im Nächsten durch die Liebe. Und seht, liebe Gemeinde, das ist die rechte christliche Freiheit, dass sie euer Herz frei macht von allen Sünden, Gesetzen und Geboten, welche alle andere Freiheit übertrifft, so wie der Himmel die Erde. Diese Freiheit gebe uns Gott zu verstehen und zu behalten. Amen. Lieber Gott, wenn wir versuchen zu verstehen, was uns Martin Luther mit seiner Freiheit des Christenmenschen von dir verkünden will, dann sind wir herausgefordert, ja vielleicht 500 Jahre später sogar überfordert. Und darum bitte ich dich, hilf uns und allen Trauernden und Belastenden, die ihre Freiheit im Glauben suchen und ihren Umgang mit ihren Werken, das rechte Verständnis von unserem Innern und Äußern zu finden. Lieber Gott, ich danke dir, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass wir innerlich, in unserer Seele, mit allen unseren Gedanken und Gefühlen wirklich frei sein dürfen, unabhängig von allem, was um uns in unserem näheren Umfeld und auf dieser Welt geschieht. Stärke diese Freiheit in uns, dass wir gelassen werden und nicht versuchen, uns durch unsere Werke, das heißt durch unsere Taten, unsere Ethik, unsere Leistung zu rechtfertigen, dass wir jeden Tag wieder neu erfahren, im Glauben an dich, dass du uns innerlich frei machst von allem, dürfen wir handeln, dürfen wir eine Ethik haben und dürfen wir etwas leisten. Wir wollen es wagen, unsere Freiheit im Leben, im Glauben an dich allein zu festigen. Wir wollen es wagen, unsere Erfüllung im Leben, im Handeln wie Jesus Christus zu finden. Und wir wollen es wagen, unseren Sinn im Leben, im Hoffen auf den Heiligen Geist, der uns hilft zu unterscheiden, wo dürfen wir ganz frei sein und wo sollen wir wirklich dienstbar sein, dass wir frei und recht leben und lieben können, weil wir durch dich wissen, es zählt, warum und wofür wir etwas tun. Wir müssen nichts tun, um bessere Menschen zu sein. Aber wir dürfen alles tun, weil wir durch dich frei sind. Und so können wir, nicht weil wir müssen, sondern weil wir dürfen, uns und andere glücklich machen. Denn was zählt, ist unsere Absicht. Hilf uns und allen Mitmenschen zwischen der inneren Freiheit und der äußeren Gebundenheit zu unterscheiden. Hilf uns immer wieder die Frage zu stellen, wann dürfen wir im Glauben daran, dass du uns trägst und hilfst, frei sein und müssen niemanden, was er oder sie auch immer von uns will, gehorchen? Und wann sollen wir aus dem Glauben an dich dienstbar sein und so jedermann und jeder Frau das zuliebe tun, was sie von uns braucht? Lieber Gott, danke für diese Unterscheidung von Freiheit durch den Glauben und Liebe aus dem Glauben. Amen. In das gemeinsame Gebet des Unser Vaters schließe ich ganz besonders Familie und Freunde von Ernst Knöpfli ein. Er ist am 13. Juni 1926 geboren und am 30. Januar 2017 verstorben. Ebenso schließe ich ganz besonders Familie und Freunde von Liselotte Würgler, geborene Friedl, mit ein. Sie ist am 10. Oktober 1934 geboren und am 31. Januar 2017 verstorben. Wir erheben uns zum Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich darf Ihnen danken, zuerst, dass Sie gekommen sind und dann, dass Sie durchgehalten haben, Luther im Original auf der Kanzel zu hören. Ich habe es Ihnen angesehen, ganz so einfach war es ja nicht. Aber ich hoffe, dass Sie in die Fürbitte gespürt haben, wie viel uns diese Unterscheidung des inneren freien Menschen und des äußeren gebundenen Menschen bringen kann. Wenn wir wissen, woraus wir leben, dann erfahren wir, woraufhin wir leben. Dann darf ich danken Urs Abderhalten und Brigitte Meyer von unserer Kirchenpflege, die die Lesung gehalten haben, und Vreni Graf, unserer Sigristin, für den Kirchendienst. Sie sind zum Kirchenkaffee eingeladen, denn vielleicht wie selten zuvor muss man über diesen Gottesdienst noch sprechen. Er findet im Juka, hier im Jugendkaffee, statt. Also herzliches Willkommen im Juka zum weiteren Austausch über diesen Gottesdienst. Wenn Sie die Predigt nochmal nachlesen möchten, dann schreiben Sie mir doch bitte und ich sende sie Ihnen zu. Und wenn Sie etwas in die Kollekte geben, dann ist es für PALCH. Das ist ein Schweizer Verein, gemeinnützig, politisch und religiös unabhängig und setzt sich ein für Kinder in Palästina und im Libanon, die auf der Flucht sind. Wie geht es Ihnen? Sind Sie schon Lutheranerin und Lutheraner geworden? Bleiben Sie bei Zwingli? Auch bei meinem Dialekt? Ihnen dann und wann etwas ein bisschen anders sagen, damit man es noch besser versteht? Das würde mich natürlich auch freuen. Ich werde Ihnen den heutigen Segen im nächsten Gottesdienst Anfang März genauer erklären. Sie haben es gelesen. Es ist der aaronitische Segen und das ist der älteste Segen in der Bibel. Sie finden ihn heute auch noch im Judentum und in den meisten Gottesdiensten, nicht nur von evangelischen, sondern auch von katholischen Kirchen. Es geht darum, dass Sie ganz persönlich Hilfe und Schutz zugesprochen bekommen. Doch bevor wir diesen Segen miteinander bekommen, singen wir miteinander noch das Lied. Es ist wirklich das Lied, das Luther auszeichnet, nämlich das Lied 32, die Strophen 1 bis 4 miteinander, eine feste Burg.
Thank you.
wir bitten um den Segen mit Worten von Martin Luther. Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unseren Zeiten. Es ist ja kein anderer nicht, der für uns könnte streiten, denn du, unser Gott, alleine. Wir erheben uns zum Segen. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.